Dezember 1957. Es ist nachts um 1:30. Ernst Rusterholz geht die Rudolf-Brunn-Brücke in Zürich auf und ab. Ihm kommt ein hübscher Mann entgegen. Südländisches Aussehen, schwarzes Haar, Anfang 20. Ernst Rusterholz bietet eine Zigarette an. Nach einer Plauderei lädt Rusterholz den jungen Mann auf einen Cognac zu sich nach Hause ein. Auf dem Weg machen die beiden Männer Halt bei einem Pissoir. Hier wird Rusterholz zum letzten Mal lebend gesehen.
Das ist Mord im Männermilieu. Ein Podcast über Verbrechen an schwulen Männern der 50er und 60er Jahre und darüber, was sie auslösten. Mit Alexander Wenger und Michael Rürk. Folge 2 – Die letzte Zigarette.
Nüscheler Straße 49 in Zürich. Es ist nachts kurz vor 3. Ein lauter, dumpfer Knall reißt mehrere Menschen aus dem Schlaf. Eine Bewohnerin ruft die Polizei und berichtet von Streit und Krach im Haus. Sie vermutet den 5. Stock, wo Frau R., die Hauswartin, wohnt. 2 Polizisten kommen und sprechen mit ihr. Die Hauswartin vermutet keinen Streit, sondern eine umgefallene Maschine. Auf ihrem Stock liege das Büro der Landeslotterie. Vor kurzem habe man dort eine Adressiermaschine aufgebaut. Der Lärm von drüben nerve sie schon länger. Von außen ist die Hausfassade dunkel. In keiner Wohnung brennt Licht. Die Polizisten und die Hauswartin durchsuchen das Treppenhaus, vom Keller bis zum Dachboden. Sie leuchten mit Taschenlampen in die Korridore. Was die drei nicht wissen. In einer der Wohnungen wäscht sich ein Mann im Bad das Blut von seinem Körper. Als er Geräusche im Treppenhaus hört, stellt er das Wasser ab, löscht das Licht und bleibt mucksmäuschenstill. Die Polizisten und die Hauswartin finden nichts. Alles scheint in Ordnung. Die Polizei zieht sich zurück. Wohl falscher Alarm. Am nächsten Morgen ruft ein Freund von Ernst Rusterholz bei der Polizei an. Ernst sei nicht zu einer Verabredung aufgetaucht. Die Beamten rücken aus und brechen seine Wohnung im 4. Stock auf. Im Schlafzimmer finden sie den leblosen Körper von Ernst Rusterholz. Halbnackt und blutüberströmt. Er wurde erwürgt. Hals, Zunge und Kehlkopf sind blau. Dazu Verletzungen am Hinterkopf. Die Polizei verschickt in einer Mitteilung an die Medien folgenden Wortlaut. Rusterholz war homosexuell veranlagt. Die Täterschaft dürfte in diesem oder in Kreisen von Strichjungen zu suchen sein. Über die Täterschaft ist bis zur Stunde noch nichts Näheres bekannt.
Ein toter Schwuler und ein krimineller Stricher. Gerade ein halbes Jahr ist es her, als die Presse über den Fall Aubusier berichtet hat. Der Mord am Komponisten durch einen Strichjungen war Thema der ersten Folge dieses Podcasts. Nun schon wieder. Ein Tötungsdelikt im homosexuellen Milieu. Damals war es um Aubusiers Ruf geschehen. Kaum wusste die Öffentlichkeit von den Neigungen des in der Musikwelt bis dahin gefeierten Komponisten. Aus einem hochgeachteten Mitglied der Gesellschaft wurde ein Geächteter. In den Konzertsälen des Auslandes haben sich ganze Auditorien und Orchester zu Ehren Robert Aubusiers zu einer Minute des Schweigens erhoben. Diesen Satz schrieb Bettina Hürlimann, damals eine bekannte Kinderbuchautorin. Er stammt aus einem Leserbrief in der NZZ, der Neuen Zürcher Zeitung. Hürlimann war eine der wenigen, die den Ermordeten öffentlich verteidigten. Doch das ist nicht alles. Die Presse ergriff bereits Partei für den Täter. Homosexualität, Prostitution und Kriminalität seien dabei stark verknüpft worden, sagt der Historiker Stefan Thalmann.
Diese Berichterstattung von diesen Mordfällen hat dazu geführt, dass man dann auch in anderen Berichten, die jetzt nicht direkt mit diesen Mordfällen zu tun hatten, eigentlich die genau gleiche Verknüpfung immer wieder machte. Also dass es da in diesem Milieu Prostitution, Kriminalität, Verführung von Minderjährigen und so weiter gibt. Und das hat natürlich somit auch das öffentliche Bild des Homosexuellen enorm stark geprägt und geformt.
Schwule, Stricher und Verbrechen, drei, die in den Augen vieler zusammengehören. Auch im Fall Rusterholz vermutet die Polizei, dass wieder ein Stricher am Werk gewesen sein muss. Doch, wie sich zeigen wird, liegen die Dinge hier etwas anders.
Die Polizei sucht den Mörder des 46-jährigen Ernst Rusterholz. Das Opfer hat bei der Schweizer Fluggesellschaft Swissair gearbeitet. An seinem Arbeitsplatz im Zürcher Hauptbahnhof fertigte er Passagiere ab für die Autobusse Richtung Flughafen. Dass er schwul ist, war ein offenes Geheimnis. Arbeitskollegen wollen beobachtet haben, wie er jungen Männern nachlief. Er wird als aufdringlich und frech beschrieben. Eine Kollegin warnte ihn, er werde das gleiche Schicksal wie Robert Aubusier teilen. Die Polizei sucht Zeugen und zeigt Fotos des Toten in schwulen Lokalen, ohne Erfolg. In den Zeitungen steht, dass die Detektivarbeit in diesen Milieus der Homosexuellen schwierig sei. Dann meldet sich ein Zeuge bei der Polizei. Er sei selber schwul und kenne Ernst Rusterholz seit Jahren, aber nur flüchtig. In der Tatnacht habe er Rusterholz mit einem unbekannten Mann beim Pissoir auf der Lindescher Wiese gesehen. Der Zeuge beschreibt den unbekannten Mann als südländischen Typ mit schwarzen Haaren, 1,65 Meter groß und zwischen 21 und 24 Jahre alt. Er habe einen auffallenden schwarzen Regenmantel mit Goldschnallen auf den Achselplatten getragen. Die Polizei gibt eine Fahndung heraus. Ihr Mittel ist die sogenannte Passantenkontrolle. Wer auf die Beschreibung passt, wird kontrolliert. Besonders an Orten, an denen die Polizei schwule Männer und Stricher vermutet. Ein Dutzend Männer werden auf den Polizeiposten eingeladen und nach ihrem Alibi befragt. Dann fällt einem Polizisten am Zürcher Hauptbahnhof ein Mann auf, der dem Signalement entspricht. Der Verdächtige wird auf die Hauptwache gebracht. Der Polizei fallen Kratzspuren an seiner linken Hand auf. Bei einer Leibesvisitation finden sie Blutspuren an seinem Körper. Nach anfänglichem Leugnen gesteht der Mann. Er habe Ernst getötet. Sein Name lautet Lodovico R. Er ist Italiener und 24 Jahre alt. Lodovico lebt in Zürich und arbeitet als Metallschleifer.
Ernst Ostertag ist 27 Jahre alt, als er die Nachricht vom Mord an Rusterholz vernimmt. Ostertag hat einen festen Freund, Rübi Rapp. Beide engagieren sich im Kreis. Der Kreis ist zu jener Zeit die einzige Vereinigung von Männern, die Männer lieben. Mit Rübi Rapp wird Ernst Ostertag 6 Jahrzehnte lang eine Beziehung führen. Als damals die Polizeimeldung über den Äther geht, sitzen die beiden jungen Männer mit einem befreundeten lesbischen Paar beim Abendessen.
Und da kam das am Radio. Und dann sagte die ältere Lesbe, es war eine Jüdin, die das so formulierte, wenn es zweitelt, dann drittelt es auch. Also wenn ein zweiter Mord passiert, dann wird es auch noch einen dritten geben. Und wir waren total am Boden zerstört und hatten Angst davor, wir würden unser Ghetto, den Kreis, verlieren.
Der Kreis ist eine Organisation schwuler Männer in Zürich. Eine verschwiegene Gemeinschaft, die Tanzabende organisiert und seit vielen Jahren eine Zeitschrift herausgibt. Dreisprachig, mit Abonnenten weit über die Schweiz hinaus. Die Morde an Aubusier und Rusterholz seien nicht die ersten ihrer Art gewesen, sagt der heute 92-jährige Ernst Ostertag.
Früher gab es das auch, aber man konzentrierte sich auf das Verbrechen und nicht auf die Person. Und man suchte den Mörder und das war alles.
Dass sich nun die Medien auf die Opfer stürzten, ihre Homosexualität ausschlachten und sie an den Pranger stellen, das ist neu.
Rapportiert wurde das in der Presse höchstens unter der Rubrik Verbrechen.
Doch diese Zeiten, das werden sich Ernst Ostertag und die Männer des Kreises bewusst, diese Zeiten sind nun vorbei. Der schwule Mann steht plötzlich im Rampenlicht der Öffentlichkeit. Der Historiker Stefan Thalmann hat die Berichterstattung über die damaligen Morde analysiert. Die Presse, so Thalmann, habe wenig schmeichelhafte Worte verwendet.
Wieder natürliche Unzucht, abnormalem Sexualtrieb, schmutziges Verhalten, perverse. In sehr vielen Zeitungsberichten wurden solche diffamierenden Begriffe eigentlich verwendet.
Dass die Polizei Lodovico R. auffinden kann, verdankt sie ausgerechnet einem schwulen Zeugen. Er hat Opfer und Täter noch in der Tatnacht zusammen gesehen und liefert das entscheidende Signalement. Damit ausgestattet, fahndet die Polizei intensiv. Einerseits an bekannten schwulen Treffpunkten, doch auch andernorts müssen Bürger Kontrollen über sich ergehen lassen. Etwa weil sie ein südländisches Aussehen haben, mit dem der Täter beschrieben worden ist. Männer werden willkürlich aufgegriffen und auf den Polizeiposten ausgefragt. Die NZZ lobt nach der Ergreifung des Täters in ihrer ausgiebigen Berichterstattung das, Zitat, ausgezeichnete Fahndungsmittel. Die Zeitung verteidigt damit die unzimperlichen Methoden der Polizei.
Lodovico R. gesteht den Mord an Ernst Rusterholz. Es geschah am 25. Dezember. Am ersten Weihnachtstag will Lodovico anfangs noch zu seinen Eltern nach Bergamo. Doch dann bleibt er alleine in Zürich. Er geht spazieren, ins Restaurant essen und vertreibt sich die Zeit vor einem Spielautomaten. Nach Wirtschaftsschluss geht Lodovico über die Rudolf-Brunn-Brücke. Dort wird er von Ernst Osterholz angesprochen. Ernst bietet ihm eine Zigarette an. Sie sprechen Italienisch. Lodovico kennt Ernst. Ernst hat ihm früher schon mal einen Cognac spendiert und sei sympathisch gewesen. Ernst lädt den jungen Mann zu sich nach Hause auf einen Drink ein. Lodovico habe nicht geahnt, dass Ernst homosexuell sein könnte. Es gab keine Anzeichen. Er selbst habe noch nie eine erotische Neigung zu Männern gehabt. Lodovico nimmt die Einladung an, da Rusterholz ausgezeichnet Italienisch gesprochen habe. Außerdem war am nächsten Tag Feiertag, da habe er nicht arbeiten müssen. In der Wohnung von Ernst Rusterholz. Die beiden Männer sitzen auf dem Bett. Ernst schenkt Cognac ein. Lodovico zieht seine Kleider aus. Später wird er berichten, er sei neugierig geworden und habe sich auf diesen Mann eingelassen. Ernst wird aufdringlicher, versucht Lodovico zu küssen und fasst ihm an die Geschlechtsteile. Lodovico greift neben dem Bett zum Wecker und schlägt 5-mal auf Ernst ein. Ernst stürzt zu Boden und fängt an zu schreien. Im Haus wird der Lärm bemerkt. Eine Nachbarin ruft die Polizei. Lodovico stürzt sich auf Ernst und würgt ihn. 1,5 Minuten lang, bis er sich nicht mehr bewegt. Später wird Lodovico aussagen, er sei aufgeregt gewesen. Lodovico tastet das Herz des Opfers ab. Es schlägt nicht mehr. Er wäscht sich Blutspuren ab. Als er Stimmen von außen hört, stellt er den Wasserhahn ab und löscht das Licht. Die Polizei und die Hauswartin sind im Treppenhaus und suchen nach der Ursache des Lärms. Lodovico verhält sich ruhig. Nach über einer Stunde zu warten, verlässt er die Wohnung unbemerkt und verschwindet in der Dunkelheit der Stadt Zürich. Nach seinem Geständnis kommt Lodovico 15 Monate in Untersuchungshaft. Dann wird er den 12 männlichen Geschworenen am Zürcher Schwurgericht vorgeführt. Die vorgeladenen Zeugen zeigen Sympathien für den Täter. So erzählt Lodovicos Arbeitgeber: Er war ein Arbeiter, wie ihn sich jeder Gewerbetreibende wünscht. Immer kam er pünktlich, nie musste ihm eine Rüge erteilt werden. Er machte jede Arbeit gut. Ich würde ihn, obgleich ich weiß, was er getan hat, sofort wieder engagieren. Die Polizisten, die Lodovico verhört haben, sagen vor Gericht, er muss unter dem Einfluss von Rusterholz gestanden haben. Er war das Opfer seines Opfers. Der Gefängnisverwalter, bei dem Lodovico in Untersuchungshaft saß, bot dem Häftling eine bessere Zelle mit mehr Sonnenlicht an. Er sagt über ihn, ich habe noch selten einen so angenehmen Insassen gesehen. Der Psychiater beschreibt den Täter als durchschnittlich intelligent, apathisch und duldsam. Er habe eine Anlage für Jähzorn und Gewalt. Im unitalienischen ruhigen Manne ruhe ein Vulkan, dazu eine unbewusste Homosexualität. Die Geschworenen diskutieren vor Gericht, ob der Täter in Notwehr gehandelt habe. Die Tötung sei eine einmalige Entgleisung, eine Warnstrafe genüge. Das Gericht kommt zum Schluss, dass, Zitat, Rusterholz, wie dies Leuten von seinem Schlage eigen ist, es offenbar verstanden hat, dem Angeklagten Vertrauen einzuflößen. Er ist in eine Ausnahmesituation gebracht worden. Zitat Ende. Beim Opfer Ernst Rusterholz wird sein polizeilicher Leumund ins Spiel gebracht. Er wurde bereits zu einer Woche Gefängnis verurteilt, weil er einem 14-jährigen Jungen unzüchtige Bilder gezeigt hatte. Als er Jahre später einen 15-jährigen Jungen in einer Badeanstalt belästigt, wird er gebüßt. Zwei Zeugen erzählen vor Gericht, sie hätten zu ihm Beziehungen gepflegt, als sie noch minderjährig waren. Sogar sein Bruder beschuldigt ihn der sexuellen Belästigung. Fazit vor Gericht: Ein unaufdringlicher Täter, ein aufdringliches Opfer. Nach der Verhandlung sprechen die Geschworenen ihr Urteil. Es war kein Mord, sondern fahrlässige Tötung. 10 Monate Gefängnis für Lodovico R. Da der Täter bereits 15 Monate in Untersuchungshaft saß, kommt er am selben Tag frei.
Sieg der Menschlichkeit. Mit dieser Schlagzeile feierte eine Illustrierte des Ringier Verlags das milde Urteil. Dazu Bilder des verurteilten Totschlägers im Kreise seiner Familie. Nach der Verhandlung sitzen sie mit strahlenden Gesichtern im Restaurant. Zu verdanken hat Lodovico R. dieses milde Urteil nicht zuletzt seinem amtlichen Verteidiger, wie der schwule Zeitzeuge Ernst Ostertag erklärt.
Der Verteidiger war Ernst Rosenbusch und der war bekannt als sehr gewiefter Jurist. Und wenn er sich irgendwo in einen Fall verfressen hat, dann hat er das also, hat er meistens auch einen Freispruch herausgekriegt, auf irgendeine Art und Weise. Der hat also den Prozess umgedreht und machte das Opfer zum Täter und den Täter zum Opfer.
Wie hat Ernst Ostertag, wie haben die schwulen Männer jener Zeit auf dieses Urteil reagiert?
Empört. Und mit großer Wut. Aber wir waren machtlos. Denn wer hinausgegangen wäre in dieser Atmosphäre, der wäre zusammengeschlagen worden oder weiß ich was. Also die Stimmung in der Bevölkerung war so aufgeheizt gegen Schwule.
Vom ermordeten Ernst Rusterholz wird das Bild eines lasterhaften Perversen gezeichnet. Mitleid gibt es für ihn keins. Ein Ermordeter kann sich keinen Rechtsanwalt mehr leisten, schrieb Autorin Bettina Hürlimann in ihrem NZZ-Leserbrief einige Monate zuvor. Jedenfalls erfüllt das Mordopfer Ernst Rusterholz das Klischee vom Homosexuellen. Er wird dargestellt als einer, der die öffentliche Ordnung gefährdet und die Jugend verführt hat. Und die Täter? Während der Stricher und Ausreißer Walter S. für den Mord am Komponisten Robert Aubusier ein Jahrzehnt Zuchthaus kassiert hat, ist Lodovico R. dank seiner milden Strafe ein freier Mann. Es ist der Sieg des Rechtschaffenden über den Tunichtgut. Bleibt die Frage, Ist es ein Kavaliersdelikt, einen schwulen Mann zu töten? Das Urteil gegen Lodovico R. und seine Darstellung in der Öffentlichkeit bestärken diese Annahme. Medien, Politik und Öffentlichkeit haben ein Thema gefunden. Homosexualität wird nicht länger verschwiegen, nun wird sie verteufelt. Oder wie das Limmataler Tagblatt titelt, ein warmes Problem wird heiß. Die Stadtpolizei gerät unter Druck und interessiert sich von nun an noch mehr fürs HS-Milieu. Mit diesen Buchstaben kürzen Polizisten das Wort Homosexuelle ab. Einzelne schwule Männer sind bereits polizeilich erfasst worden. Doch die Liste soll nun ergänzt werden. Die Zürcher Stadtpolizei will nun alle HS registriert wissen. Eine regelrechte Jagd auf Namen setzt ein. Es ist der Beginn einer Repression. Schon bald wird der Hunger der Stadtpolizei auf Personendaten von Schwulen völlig neue Ausmaße erreichen. Und in Zürich bleibt es nicht bei diesen zwei Morden.
Das war Mord im Männermilieu. Hören Sie im nächsten Teil. Auf dem Tisch stehen Kaffee, Zopf und Butter. Am Boden liegt Heinrich Gähler, tot. Die Polizei befragt über 2000 Personen und stößt auf eine Mauer des Schweigens. Bleibt der Fall ungelöst, weil die schwule Gemeinschaft Angst vor der Polizei hat?
Dieser Podcast ist eine Produktion der Republik, dem digitalen Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Sie sind bereits Mitglied? Dann Dankeschön. Und falls nicht, lernen Sie uns kennen. Wir sind komplett werbefrei und werden von unseren Mitgliedern und Abonnentinnen finanziert. Unter republik.ch/hallo erhalten Sie für 21 Tage einen kostenlosen Zugang zu allen Artikeln und Podcasts auf republik.ch, in der Republik-App und als Newsletter.